Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Einen entspannten Sonntagmittag an alle Hörer. Mein Name ist Michaela Sommer und ich freue mich, Sie beim Sommergespräch begrüßen zu dürfen. Mein Gast heute im Studio ist der Kremser Bürgermeister Peter Mollner. Hallo Peter, schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns zu besuchen.
Servus Michi.
Du warst im Februar kurz nach deiner Angelobung als Bürgermeister schon einmal bei mir im Studio. Da konnten wir ja noch nicht so viel drüber sprechen, wie du dir deinen Alltag vorstellst. Also du bist ja damals relativ unvorbereitet Bürgermeister geworden, weil dein Vorgänger, der Reinhard Resch, krankheitshalber zurückgetreten ist. Aber jetzt sind ja doch einige Monate ins Land gezogen und ja, jetzt würde mich interessieren, inwieweit hat sich dein Alltag verändert, also so wirklich verändert?
Danke für die Frage auf jeden Fall und auch danke für die Einladung. Es hat sich schon einiges geändert. Ich sehe das aber eigentlich sehr positiv. Was sich geändert hat, ist natürlich, du bist fremdbestimmt. Das heißt, du bist nicht derjenige, der die Termine vereinbart, sondern du absolvierst deine Termine jeden Tag, bis zu 16, 20 Termine. Halbstündlich, teilweise viertelstündlich, in den guten Tagen stündlich.
Also mit fremdbestimmt meinst, also dass du das auch nicht aussuchen kannst. Du kannst jetzt nicht sagen, nein, das interessiert mich nicht, den mache ich nicht oder den möchte ich gern machen, sondern bestimmen deine Damen, glaube ich, im Büro, oder?
Eine Dame, ein Herr. Und es ist schon so, dass es natürlich Vertretungen gibt des Bürgermeisters, aber es ist auch am Anfang war mir das auch total wichtig, dass ich alle eigentlich kennenlerne, also dass ich überall, wo es möglich ist, auch da bin. Ich glaube, als Bürgermeister ist man so der oberste Bürger und da ist es auch sehr wichtig, dass man überall anwesend ist und auch zeigt, dass man Interesse hat. Und das ist auch sehr interessant. Also ich habe mich da jetzt gar nicht darüber beschwert, aber du bist fremdbestimmt. Also das heißt, in Wahrheit, du machst nicht deine Termine aus, sondern in der Früh, es gibt auch immer Briefings, zweimal in der Woche, wer wohin geht, warum und so weiter und wie lange es dauert und welche organisatorischen Vorkehrungen man treffen muss. Aber es ist eigentlich sehr angenehm. Es werden alle Termine vorbestimmt, aber dann schlussendlich, wie der Tag abläuft, ist eben fremdbestimmt.
Also auch der Termin jetzt bei mir, oder?
Ja, also ich höre nur, dass du angefragt hast und dann am Tag sehe ich dann, okay, aha, heute ist es soweit, habe mich aber darauf gefreut.
Okay, und du hast ja vorher in der Privatwirtschaft gearbeitet, jahrelang. Ich glaube, das ist ja ein komplett anderes Arbeitsumfeld. Fehlt dir da was? Ist es irgendwas, wo du nachtrauerst und sagst, das war schon viel schöner? Oder sagst du, nein, es ist zwar jetzt komplett anders, aber auch das hat seine Vorteile?
Also ich habe auch in der Privatwirtschaft sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und liegt mir auch und das mache ich auch gerne. Und als Politiker, ich finde es eher schöner sogar als Politiker als in der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft musst du natürlich ununterbrochen auf deine Umsätze, auf deine Projekte schauen. Du musst schauen, dass du auch, gerade wenn du Geschäftsführer oder Vorstand bist, dass du schaust, dass dein Unternehmen floriert und weitergeht.
Ja, das muss man aber als Bürgermeister auch.
Nein, also, aber anders. Es ist jetzt nicht nur von dir abhängig. Also das heißt, da gibt es ein großes Team. Ich bin immer in Startups groß geworden oder in kleineren Firmen und ich habe auch nie Assistenten oder Sekretärinnen oder so weiter gehabt. Und ich habe schon gemerkt, und das muss ich sagen, positiv eigentlich, dass wenn ich ein sehr gutes Umfeld habe, dass ich da eigentlich noch schlagkräftiger und noch schneller und noch besser entscheiden und auch agieren kann, weil ich ein sehr kreativer Mensch bin. Also für mich ist es wirklich jeder Tag, ich habe immer tausende Ideen und weiß aber schon von 25 Jahren Privatwirtschaft, dass nicht jede Idee, nur weil sie vor allem selber kommt, gut ist.
Oder umsetzbar ist,
sondern ich habe auch dann schon sehr viel gelernt, also nicht nur in der Politik, sondern in der Privatwirtschaft. Und da ist die Unterscheidung, glaube ich, schon in der Privatwirtschaft, wenn eine Idee gut ist und wenn man dahinter steht und eine gute Mannschaft hat, dann kann man diese Idee auch umsetzen. In der Politik musst du aber Kompromisse finden. Also du musst erstens Leute finden, und das ist besonders der Gemeinderat, die die Idee auch gut finden, die den Zeitpunkt gut finden, die das Budget, also die Geldmittel, die eingesetzt werden, gut finden und die natürlich auch ihr Eigeninteresse haben, dass diese Projekte auch für ihr Renommee, politisches Renommee da sind. Also das heißt, der Unterschied zwischen Privatwirtschaft und Politik ist eigentlich nicht so in der Kreativität oder was man macht, sondern die Politik ist sehr direkter. Das heißt, alles, was du tust, ist sofort, wird sofort auch umgesetzt, wenn du eben die Mehrheiten hast. Das heißt, und das ist der Unterschied zur Privatwirtschaft. Privatwirtschaft, wenn du bestimmst, das wird so und so gemacht, dann wird so und so gemacht. Währenddessen in der Politik musst du immer Kompromisse finden und natürlich auch Mitstreiter, die dieses Projekt mit dir auch durchgehen. Und das Wichtigste in der Politik ist das Budget. Wenn du kein Budget hast, dann kannst du noch so gute Ideen haben, wird kein Projekt umgesetzt
und
werden.
Und dafür bist du ja nicht alleine zuständig, nicht? Dann gibt es ja mehrere Fraktionen bei uns in Krems im Rathaus und da müssen dann schon alle auch einverstanden sein. Und ist das, man stellt sich sehr so vor, grundsätzlich als Laie, wenn man jetzt vor sich hinträumt, wenn ich was zu sagen hätte, dann würde ich das und das machen und ich verstehe nicht, warum er das nicht macht oder sie nicht macht, wenn sie eine Bürgermeisterin ist. Wie erlebst du das? Hast du auch so Illusionen gehabt? Also da bestimme ich dann. Und also ich meine, du hattest vorher schon im Gemeinderat, du warst schon Gemeinderat, du hattest vorher schon politische Erfahrung, aber trotzdem ist es ja noch einmal eine Stufe mehr, Bürgermeister zu sein. Also sind da auch ein paar Illusionen geraubt worden? Oder?
Nein, muss ich ganz sagen, zum Glück nicht. Das wollte ich eben auch vorher sagen. Also ich bin eigentlich bestärkt worden, dass wenn ein gutes Team hinter dir steht, und das muss ich auch sagen, ich finde die Bereichsleiter und Finanzdirektor und wie die ganzen Bereiche in Krems geführt werden, eigentlich sehr produktiv und auch sehr seriös und ernsthaft betrieben. Das heißt, in Wahrheit, ich falle eigentlich mit meinen Ideen auf sehr fruchtbaren Boden. Und wichtig ist meiner Ansicht nach aber, dass man alle mitnimmt. Und da hast du eine wichtige Sache angesprochen. Man kann natürlich nicht alle Visionen und alle Vorstellungen sofort umsetzen, sondern in der Politik, und das ist aber auch das Schöne, in der Politik hast du etwas mehr Zeit als in der Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft, da sind Quartalsergebnisse wichtig und in einem halben Jahr muss sich alles geändert haben, weil sonst funktioniert die Firma vielleicht nicht mehr. Währenddessen in der Politik, glaube ich, zählt die langfristige Planung, die langfristige Umsetzung und auch die seriöse und gute Umsetzung von Projekten. Und ich habe wirklich in den ersten zwei Jahren sehr viel in die Wege geleitet und mir ist da zugute gekommen, dass ich einerseits 10 Jahre vorher schon als engagierter Bürger die Stadt Krems ein bisschen kennengelernt habe. Ich habe sie ja beraten im Energiebereich und so weiter. Und dann war ich Stadtrat für Klima, Umwelt, Mobilität und Energie. Und da habe ich schon einige Projekte in die Wege leiten können. Und als Bürgermeister ist es jetzt das Tolle, dass ich nicht nur diese Projekte, die ich in meiner Stadtratperiode umsetzen kann, sondern eigentlich die gesamte Palette. Und da sind auch soziale Projekte dabei, die mir sehr am Herzen liegen, wie die Verein Impulse Krems und so weiter. Und eines muss ich auch sagen, was wunderschön war, ich habe nicht gewusst, wie viel Kultur- und Kunst-Events in Krems jeden Tag abgehalten werden. Also das war für mich wirklich eine Überraschung. Ich habe in Wien gearbeitet und in Krems gelebt. Und mir war nicht bewusst, wie viel Kultur und Kunst, Events und Projekte da in Krems laufen.
Weil du wahrscheinlich auch privat wenig Zeit gehabt hast, dir das anzuschauen, nehme ich jetzt einmal an. Ja.
Aber ich finde das wirklich, also Sozialprojekte liegen mir am Herzen, die Kunst- und Kulturprojekte, aber natürlich rein vom Aufwand sind alles, was Mobilität und so weiter betrifft, Umbauten und so weiter und Planungen, das sind die großen Projekte, die man dann umsetzen will. Und mir ist es aber total wichtig, das habe ich auch in der Privatwirtschaft immer so gehalten, ich brauche immer eine Strategie. Das heißt, ich mache eigentlich nichts mit einer Strategie im Hintergrund. Die Mitbewerb sagt, es wäre eine Ideologie, das stimmt aber nicht. Die Ideologien sind andere, glaube ich, sondern ich versuche wirklich Strategien und die Strategien gehen immer vom Menschen aus. Das heißt, ich versuche zu überlegen, was ist für die Stadt Krems gut, aber was ist auch für die Bürger und Bürgerinnen gut. Und ich habe da aber auch ein großes Bouvoir an Projekten, die ich als Klimabündnis-Geschäftsführer, ich war 7 Jahre Geschäftsführer vom Klimabündnis Österreich und habe sehr viel mit Bürgermeistern in ganz Europa zu tun gehabt. Und da habe ich extrem viele Projekte kennengelernt. Also wie löst man eben eine Begegnungszone, wie löst man eine Fahrradstraße, wie löst man aber auch soziale Probleme, die es in einer Stadt gibt. Und da habe ich sehr viele Beispiele und auch positive Beispiele gesehen und mich auch sehr viel ausgetauscht mit Bürgermeistern. Und das hilft mir jetzt total. Das heißt, ich weiß eine Strategie, zum Beispiel die Kremser Plätze, sie zu begrünen, sie ein bisschen mehr Raum für bessere Aufenthaltsqualität und Lebensqualität für die Kremser Bürgerinnen und Bürger zu machen. Und ich weiß aber, wohin ich will. Weil ich habe Projekte im Kopf, ich habe die schon erlebt in anderen Städten. Und dann ist es wichtig, sie in eine Strategie einzubinden, also eben die Begrünung der Kremser Plätze.
Das mit Strategien meinst du, glaube ich, jetzt auch, dass ja alle, auch wenn sie unterschiedlich erscheinen, die Projekte, aber letztendlich doch ineinander greifen müssen, oder?
Genau,
am
so
Schluss
ist es.
Muss das ein einziges rundes Ding sozusagen werden, auch wenn es jetzt im Moment dann ausschaut, da ein bisschen was, dort ein bisschen was. Und vielleicht für den Normalbürger, der es nur sieht auf der Straße, das ein bisschen unverständlich ist.
Du sprichst es jetzt sehr richtig an. Also jetzt schaut es derzeit aus, es ist ein Stückwerk. Also da wird einmal der Hohe Markt gemacht, genau. Und dann wird eine Begegnungszone dort gemacht und dort werden Ohrwascheln gemacht und da passiert das. Das hat aber alles wirklich ein grundsätzliches Konzept dahinter und eine Strategie. Man kann ja nicht gleichzeitig alles machen. Ja. Und aber gesamt gesehen, und das ist dann meines noch auch die hohe Kunst eines guten Bürgermeisters und eines guten Gemeinderates und eines funktionierenden Gemeinderates, dass dann schlussendlich die Menschen schon sehen, und ich höre das jetzt auch schon ein bisschen, ja, ein paar Wahnsinnigkeiten hat er schon gemacht, aber das und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das ist auch das Ziel, dass man dann in 2-3 Jahren sehr wohl sieht, dass dieses Gesamtkonzept, das heißt, dass wir wirklich Krems lebenswerter und so weiter machen wollen und klimafitter, aber auch die soziale Komponente wirklich und auch die solidarische Komponente wirklich auch stärken, weil das sind die Treiber, die mich jeden Tag eigentlich antreiben, damit ich meine Arbeit machen kann.
Dann kommen wir zu deinem ersten Lieblingssong, und zwar hast du dir gewünscht von Karen Sousa, Get Lucky.
Sommergespräche, Politik, Musik und Geschichten, die bewegen, mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch und meinem heutigen Studiogast Bürgermeister Peter Mollner. Peter, wir haben vor der Pause gesprochen über das Projekt Begegnungszonen in der Stadt. Jetzt ist ja das auch nicht das einzige Projekt, das du so hast. Eines der größeren, das jetzt in letzter Zeit auch für viel Aufregung und für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, ist das Projekt Mauterner Brücke. Jetzt ist ja so, dass ich glaube, dass du ja das so gar nicht so richtig am Schirm gehabt hast, als du Bürgermeister wurdest, dass das jetzt nochmal irgendwie zu einem Thema wird, weil an und für sich war ja das abgeschlossen, was da passiert. Was ist da eigentlich geschehen, dass das jetzt wieder da so ein also dass die Renovierung eigentlich nun noch nicht stattfindet?
Ja, also muss ich ehrlich sagen, im August, beziehungsweise im eigentlich hat alles begonnen im Juni diesen Jahres. Mitte Juni kommt mein Assistent zu mir und fängt an, du Peter, da ist ein Fährbetrieb ausgeschrieben. Und ich habe gesagt, aha, ja, na, das ist der bei Rossatz, also da, wo der Felssturz war. Ja. Und er hat gesagt, nein, zwischen Mautern und Stein. Und ich habe gesagt, was ein Fährverkehr zwischen Mautern und Stein, der ist ausgeschrieben. Und dann haben wir uns das angeschaut, ist wirklich ausgeschrieben. Bis Ende Juni war das, glaube ich. Nein, Anfang Juni war es. Also es war Mitte Mai, so ist es. Bis Anfang Juni war diese Ausschreibung. Und auf jeden Fall, und ich war total verwundert und habe dann zum Telefonhörer gegriffen und habe ein paar Leute angerufen und gesagt, ja, die Ersatzbrücke ist zu teuer, die da ursprünglich geplant war für die Mauterner Donaubrücke. Und es kommt jetzt eine Fährlösung.
Also das war quasi schon beschlossen.
Ausgeschrieben.
Aber beschlossen, bevor du überhaupt das Amt angetreten hast.
Ja, genau. Also ja. Es war eigentlich die Ersatzbrücke plus die Donaubrücke Renovierung, die ja dringend notwendig ist, war beschlossen, dass das gemacht wird. Und ich habe auch gewusst, ab 2025 wird das ungefähr beginnen. Also das war alles im Rahmen. Wir müssen einen Kreisverkehr bei Förthof machen und das ist unser Teil davon gewesen. Und dann ist eben der Mitarbeiter zu mir gekommen und hat ihm gesagt, du, da irgendwas stimmt da nicht, da ist jetzt ein Fährbetrieb ausgeschrieben. Und dann nachher habe ich auch Termine in St. Pölten bekommen. Und da sind der Bürgermeister aus Mott und der Heinz Brusbauer und ich und auch die Bürgermeisterin von Furt dann hingefahren. Und dann ist mir unterbreitet worden, ja, leider, die Ersatzbrücke ist zu teuer. Was auch stimmt, ich finde sie auch sehr teuer, aber die Ersatzbrücke ist so teuer und wir müssen einen Fährbetrieb machen. Der kostet nur ein Drittel von der Ersatzbrücke. Und dann haben wir in St. Pölten belehrt worden, dass die Ersatzbrücke zu teuer ist und dass eine Fährlösung angedacht ist für die dreijährige Bauzeit. Und dann haben uns mal der Bürgermeister aus Mautern und auch die Bürgermeisterin aus Furt uns so ein bisschen angeschaut und dann ist uns das erklärt worden, näher dargebracht worden, eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann haben sich der Herr Brusbauer und ich so zugenickt und dann haben wir losgelegt und haben einfach gesagt, dass wir glauben, dass für diese Region das ein wahnsinniger Einschnitt ist und wir uns nicht vorstellen können, dass das irgendwie funktioniert. Dann ist noch ein paar Wochen hin und her gegangen und sie haben versucht, glaubwürdige Mobilitätskonzepte darzulegen, dass die Fährlösung Sinn machen würde. Aber die Ablehnung ist immer mehr gestiegen und dann kommt das, was du gesagt hast. Und im August habe ich die Entscheidung gehabt, entweder gehe ich auf Urlaub oder ich lege eine Unterschriftenliste, Petition gemeinsam mit einem Bürgermeisterkollegen aus Mautern auf. Und die NEOS haben wir schon begonnen gehabt mit einer Online-Petition und waren sehr erfolgreich, in wenigen Tagen ein paar tausend Unterschriften online. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gebe ich mir mal ein paar Wochen wirklich diese Petition und ich rede auch sofort, und das war einer der wichtigsten Sachen, mit meinem Bürgermeisterkollegen aus der Wachau, die Welterbegemeinden, und auch mit dem Arbeitskreis Wachau, die ja schon das Donaukraftwerk damals verhindert haben in den 70er Jahren. Und das war wirklich, glaube ich, der Weg zum Erfolg. Das heißt, die Bürger und Bürgerinnen haben alle genauso wie wir einfach kapiert, dass eine Fährlösung indiskutabel
die
ist.
Die Petition war ja schließlich dafür da, um zu erfahren, was wollen die Bürger, die es ja letztendlich alle betrifft.
So ist es. Und es war wirklich erfolgreich, also sowohl online, also in allen Lokalen und Gastronomiebetrieben. Und da muss ich sagen, es war kurzfristig in meiner Board nur durchgegangen und dann hat es sich zum Selbstläufer entwickelt. Und da haben wir einfach gesehen, also das trifft einen Nerv. Und das hat auch bei mir einen Nerv getroffen. Ich habe mich wirklich geärgert, obwohl ich selber sage, also ich bin ja auch Niederösterreicher und das Steuergeld ist mir sehr wichtig. Das ist schon eine sehr teure Lösung, also die 35 Millionen
die
für Ersatzbrücke. Sie wird aber dann weiterverwendet irgendwo in Europa. Also das heißt in Wahrheit, das ist schon ein bisschen nachhaltig auch. Und dann die Lösung, und das ist jetzt das Besondere, also die Lösung, die jetzt angedacht ist, sie ist ja noch nicht hundertprozentig durch, ist ja eigentlich noch besser als die ursprüngliche Lösung, dass die Brücke in Mautern auch verbreitert wird, also sie soll um einen halben Meter vielleicht sogar verbreitert werden und wirklich eine ganz nietnagelneue, moderne Brücke sein, allerdings im Look der alten Brücke.
Und, also nicht mehr dieses vom Denkmalamt geforderte, wirklich noch die alten Schrauben da aufzutreiben und das Originalgetreue wieder zu, sondern modern.
Ja, aber da muss man aufpassen, das ist noch in Verhandlung meines Wissens. Okay. Also das Bundesdenkmalamt, ich glaube sehr wohl, dass es signalisiert hat, dass er sich auch mit einer anderen Lösung anfreunden kann. Das ist aber jetzt noch in Verhandlung. Das, was aber, glaube ich, schon hundertprozentig sicher ist, dass eine Ersatzbrücke kommt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Okay. Wie dann die Brücke ausgestaltet wird und so weiter, das wird jetzt noch in den nächsten ein, zwei Jahren verhandelt. Und ich glaube aber auch da, dass wir auf einem guten Weg sind. Und das freut mich eben, dass da was passiert ist. Also es war ziemlich eindeutig. Also ich war schon ziemlich niedergeschlagen im Juli, wo man dachte, na wumm, das also drei Jahre Fährbetrieb, das glaube ich nicht, dass das für Krems sinnvoll ist und auch möglich ist. Und die Wachau. Und jetzt aber ist alles auf einem guten Weg. Das heißt, die Ersatzbrücke kommt sicher. Und wie dann die Brücke wirklich neu gebaut wird, das ist jetzt noch in Verhandlung. Aber ich bin da guten Mutes, dass das wirklich eine gescheite Lösung ist. Und es ist, man muss ja sagen, 105 Millionen Euro, was dann alles zusammen kostet, also 35 Millionen die Ersatzbrücke und um die 70 Millionen die neue Brücke. Das ist schon sehr viel Geld. Und das habe ich vorher gemeint als niederösterreichischer Steuerzahler. Das ist wirklich viel Geld. Und, aber wenn ich sehe, dass auch in Mauthausen und so weiter Brücke geplant ist, die noch teurer ist als die Lösung, ja, dann ist das halt einfach eine Kosten, die bei einem Brückenneubau, die so wichtig ist wie die Mauterner Brücke, auftreten. Und da muss man das auch so akzeptieren.
Kritiker sagen natürlich auch, wir haben ja eine Brücke, nicht? Also die ja nicht sehr weit von der Mautner Brücke entfernt ist, die auch die beiden Donauufer miteinander verbindet. Wieso man nicht einfach das nützt und die verwendet?
Also ich habe ein Mobilitätskonzept vorgelegt bekommen vom Land Niederösterreich und das war nicht glaubwürdig. Man unterschätzt das, wie viele Autos und auch Fußgänger und Radfahrer die Mautner Brücke queren. Also zu Hauptzeiten sind es bis zu 9 1000 Autos am Tag und bis zu 1000 bis 1500 Radfahrer an einem Tag, was die Mautaner Brücke überqueren.
Ja, vielleicht im Sommer bei
den Touristen. Ja, aber zu Hauptzeiten, also aber die gibt es die Hauptzeiten, ja. Und diese 9000 Autos, die müssten dann über die Autobahnbrücke geleitet werden. Aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die Einfahrt nach Krems. Das heißt, wir hätten kilometerweit Rückstau bei der Einfahrt nach Krems.
Wäre das wirklich so?
Ja, ist so. Also das wäre eine Katastrophe geworden. Das muss ich ganz offen sagen. Und das haben mir auch die Experten aus Niederösterreich nicht ausreden können. Und wie ich mich dann aufgeregt habe und gesagt habe, du, Entschuldigung, das ist kein Mobilitätskonzept, sondern das ist eine Vermutung, haben sie dann auch zugegeben. Also sie glauben auch, dass es einige Stellen geben wird, wo wir wirklich extremen Verkehr haben werden und auch extremen Stau. Und wie gesagt, deswegen bin ich noch umso mehr froh, dass dann schlussendlich, und da muss ich schon sagen, dass es auch von ganz oben gekommen ist, vom Land Niederösterreich. Das heißt, wir haben die Frau Landeshauptfrau eingeschalten, die Bürgermeister, und schlussendlich haben wir dann bemerkt, dass von der Seite wirklich auch Unterstützung kommt. Und schlussendlich haben wir dann in einem halben Jahr, also jetzt vor ungefähr 2 Monaten, dann zum Glück die Erlösung bekommen, dass die Ersatzbrücke gebaut wird.
Also das ist jetzt fix und da kann man sich jetzt darauf einstellen, dass da auch nicht mehr dran gerüttelt wird und nicht noch einmal, weil letztendlich, so wie ich das mitbekommen habe über Jahre jetzt schon, ist ja die Renovierung schon sehr lange fällig und irgendwie, also mir geht es zum Beispiel so, ich habe schon ein mulmiges Gefühl, wenn ich drüber fahre.
Ja, leider auch zu Recht. Also ich habe einiges gelernt in dieser Diskussion und ich muss sagen, es war auch wirklich toll. Wir haben einen runden Tisch gemacht im Rathaus Stein mit allen Expertinnen und Experten, die wir gefunden haben. Und ich habe auch sehr viel gelernt und ich kann nur sagen, üblicherweise ist es so, dass eine Brücke 100 bis 120 Jahre hält, eher in Richtung 100 als 120 Jahre, und die Mautner Brücke ist jetzt schon 130 Jahre alt.
Und vor allem jetzt, wo du gesagt hast, wie viele Autos da wirklich drüber fahren, ich glaube, es hängt ja auch mit dem zusammen, wie sehr sie belastet wird über die Jahre hinweg, und dann ist es ja offenbar, ist sie ja sehr belastet, wenn das wirklich so stimmt, dass da so viel Verkehr drüber
ja,
ist.
Ja, aber und deswegen gibt es auch die Tonnenbeschränkung, deswegen gibt es ein 30 km/h, und ich muss ja eins sagen, ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich mit 30 km/h über die Mautner Brücke fahre oder sogar geringer, wie ein Radfahrer oder Radfahrerin vor einem fährt, wie das funktioniert. Also alle Leute sind nur mehr froh nach dieser Diskussion, dass die Brücke gibt. Und alle akzeptieren mehr oder weniger auch, dass man da einfach langsam fahren muss. Und das stimmt aber wirklich, durch das Langsamfahren und die Tonnenbeschränkung besteht keine Unsicherheit, sonst wäre die Brücke nicht
offen. Man ist halt als Laie, ne? Also wenn man jetzt kein Statiker ist oder Ingenieur, als Laie muss ich sagen, also ist es schon, dann war ich ja da vor ein paar Monaten in Dresden die Brücke, die mitten in der Stadt da in der Nacht zusammengebrochen ist. Und wir gehören auch noch zu einer Generation, die das schon mitgekriegt hat, die Reichsbrücke in Wien. Und da habe ich immer vom geistigen Auge diesen Bus, den Autobus, der da so runterhängt. Und wenn, ich glaube, mittlerweile fahren ja keine Busse mehr über die Mautner Brücke. Ne? Aber voriges Jahr sind es noch gefahren, oder? Ne? Wann war das letzte Mal?
Also es ist seit ein paar Jahren ist schon eine Tonnenbeschränkung, die ist immer mehr reduziert worden. Jetzt haben wir 5 Tonnen beschränken. Also das heißt, ich glaube, und das kann ich schon sehr wohl sagen, also da wird sehr drauf geschaut, dass diese Brücke trotzdem noch instand ist und den Autoverkehr und auch den Fuß- und Radverkehr aushalten kann. Aber es ist wirklich, das ist ganz am Ende eines Brückenlebens, die Mautern-Antona-Brücke. Es ist höchste Zeit, dass da was passiert.
Das nächste Projekt, das hast auch erzählt, wie du bei mir warst im Februar, also nach Amtsantritt, was das ja am Herzen liegt, und du hast heute schon einmal drüber jetzt gesprochen, dass dir aufgefallen ist, wie viel kulturelles Angebot hier in Krems, wie viele kulturelle Veranstaltungen wir eigentlich haben. Jetzt sagen natürlich auch viele Kremser zu Recht, ja, wir haben nur kein Veranstaltungszentrum. Also überall rundherum, Langenlois, Mautern, überall gibt es das. Nur wir haben keines, ja, weil das frühere Veranstaltungszentrum, wenn man so sagen will, die Österreich-Hallen, sind nahezu nicht mehr bespielbar. Und sonst gibt es eigentlich sehr wenig. Du hast ja gesagt, du möchtest die Dominikanerkirche als Projekt angehen und die in ein Veranstaltungszentrum umwandeln. da wirst du natürlich auf sehr viel Widerstand stoßen, nehme ich mal an, jetzt nicht nur von den Anrainern, sondern auch von Gegebenheiten mitten im Zentrum, mitten in der Stadt, mit Parkplätzen, mit wie sich das lösen lässt. Also wenn da jetzt wirklich große Veranstaltungen sind, wo auch viele Menschen kommen, da ist schon einiges los. Ich war jetzt erst am Grafenecker Adventmarkt, also die haben zwei riesen Parkplätze. Also wie schreitet das Projekt voran?
Ich habe ja 4 Kinder und war noch dabei bei den Matura-Feiern, Bällen. Eigentlich, die waren in Kloster Und und in der Römerhalle in Mottern und dann jetzt waren sie in der Diskothek, also
in der Eventstage.
Sie waren schon in Langenlois, sie waren eben in Graveneck. Und mir ist es natürlich auch aufgefallen als Vater, dass die Schulbälle eigentlich die ganz beeindruckend sind für die Absolventinnen der Schulen, dass die nicht mehr in Krems möglich sind. Der Brauhof ist ja abgerissen worden, wo wir zwei
ja, noch die waren. Ja, die unser Bälle. Schulball war ja in der Schule, ne?
Genau, im Borg. Ja. Aber das ist mir total wichtig und ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt und es war die Lange Nacht der Chöre. Und die Lange Nacht der Chöre war zum ersten Mal in Krems, war überhaupt zum ersten Mal in Niederösterreich und es haben in 10 Destinationen haben jeweils 5 Chöre einen Auftritt gehabt und ich bin von einer Destination zur anderen gegangen. Die erste war die Dominikanerkirche, dann die Bürgerspitalkirche, dann die Pfarrkirche und dann die Beristenkirche und dann schlussendlich die Gotzerburg. Und ich bin in jede Kirche hineingegangen und ganz besonders bei der Dominikanerkirche und habe mir gedacht, unpackbar schön dieses Gebäude ist. Und wir haben ja wirklich eigentlich seit 1968, und das ist richtig, was ich sage, seit 50 Jahren fast, oder mehr als 50 Jahre, renovieren wir diese Kirche schon als Stadt Krems und auch Land Niederösterreich. Und wir sind zum Glück jetzt über die Pandemiezeit, haben wir auch das Hauptschiff renoviert und haben diese Fresken herausgeholt, beziehungsweise die Säulen, Bemalungen, und die sind wirklich original seit 1270, die gibt es noch. Ja. Und wenn du dort stehst, also das ist einfach ein mächtiges Ensemble. Und dann ist bei mir aber eine Studie zugespielt worden vom Kulturamt, die sie vor 2 Jahren gemacht haben und wo sie gesagt haben, wir könnten eigentlich die Dominikanerkirche zu einem multifunktionalen Veranstaltungszentrum ummodeln. Dann sind so die Gedanken geflogen und dann haben wir uns getroffen. Und dann habe ich bemerkt, dass eigentlich das Potenzial einer zentralen Veranstaltungszentrum für bis zu 1000 Leute, und da ist der Unterschied zum Advent in Graveneck, da sind 10.000 Leute, also ja. Das ist schon ein Unterschied, 1000 Leute, und interessanterweise auch die Österreich-Hallen, wo bis zu 2000 Leute reingehen, haben keine Parkplätze. Also das heißt, die Österreich-Hallen parkst du auch, entweder gehst du hin oder du parkst irgendwo in der Nähe. Das heißt, wir haben schon Kapazitäten, und ich will jetzt eine Zahl nennen, wir haben so rund 4000 Stellplätze
in
Altstadt,
in der Nähe.
Also die blaue Zone Altstadt hat 960, die grüne Zone hat 2000 und in Stein sind wir 600 Stellplätze. Und das, was wir jetzt auch neu machen, wir haben ja insgesamt als Stadt Krems 3 Parkdecks mit 600 Stellplätzen und diese Parkdecks sind ja eigentlich mit 1.1.25 werden die nutzbar für die ganz normalen. Wir haben Langfristvermietungen gehabt und jetzt kann man es genauso wie einen Stellplatz kurzfristig auch das Auto abstellen, also für 1,5, 2, 3 Stunden, sogar tageweise und so weiter. Und das heißt, wenn wir uns sowas überlegen, dieses Gesamtkonzept, und wir arbeiten das ja gerade erst aus, also die Idee ist jetzt da, und wir werden es in 5 Schritten, so ist ja auf jeden Fall jetzt geplant, mit auch professioneller Unterstützung von außen, weil das wichtig ist, du bekommst kein multifunktionales Veranstaltungszentrum, weil wenn du dich zusammensetzt und ein bisschen deine Gedanken da sortierst, sondern da gibt es auch professionelle Unterstützung. Wir haben auch zum Glück Eventmanagerin in Krems, die uns da unterstützt. Das heißt, wir werden das jetzt in mehreren Schritten einmal anschauen. Und mein Ziel ist, dass wir es in 5 Schritten, das heißt bis 2028, 2030, dann wirklich zu einem multifunktionalen Veranstaltungszentrum mit allen, das heißt inklusive Stellplätze, ausreichende, inklusive Ausbau des Jazzkellers, was eins meiner wichtigen Sachen ist, aber auch für Bälle geeignet.
Und man geht ja davon aus, dass Veranstaltungen ja eher doch am Abend sind Und auch am Wochenende, das heißt jetzt an den Parkplätzen, die dann, wie du sagst, in Stein oder auch außerhalb ein bisschen vom Zentrum, wird es nicht mangeln. Ne?
Genau so ist es. Also auch der Brauhof hat keine eigenen Stellplätze gehabt und waren auch 1.000 bis 2.000 Leute. Aber was ich sagen will, wir kümmern uns drum, also das heißt, wir sind nicht blauäugig, wir wissen, dass das wichtig ist, ja. Aber mir ist es wichtig eben, dass wir einen adäquaten und eigentlich einen wunderschönen Raum haben und dass ich in dieser langen Nacht der Chöre eben bemerkt, wie viele schöne Räumlichkeiten wir haben. Und die Dominikanerkirche ist ganz was Besonderes. Sie ist eines der ältesten sakralen und größten Sakralbauten Niederösterreichs in dieser Zeit. Also das heißt, damals 1270 war die Dominikanerkirche einer der größten kirchlichen Bauten in ganz Niederösterreich und wir haben sie super hergerichtet und da ist mir wichtig, das, was meine Kollegin, die Frau Kreuzhuber, gesagt hat im Gemeinderat, die Römerhalle steht auch noch immer und auch das Kloster Unz steht noch immer, da waren auch Maturabälle. Also das heißt in Wahrheit so dieses, beim Maturaball, da wird da alles zerlegt zu, na, und da geht es zu, das stimmt ja, einfach das nicht mehr. Nicht wahr, ja. Und ich muss ganz klar sagen, ich glaube auch daran, das ist, habe ich auch in meinem ganzen Leben bemerkt, dort, wo es schön ist, benehmen sich die Leute anders, als wo es jetzt schon von vornherein hässlich ist.
Das ist ein wahres Wort, das merkt man auf Toiletten zum Beispiel. Oder? ja, es gibt aber noch eine Sache und zwar war das im Zuge der, ich weiß nicht, ob es jetzt im Zuge des Projekts Dominikanerkirche war oder bei irgendeinem anderen, es wurde auf jeden Fall die Dezibel-Angelegenheit erwähnt. Und zwar darf ein Betrieb, der im Zentrum, im Altstadtzentrum von Krems ist, nur eine gewisse Anzahl von Dezibel und das würde ein Veranstaltungszentrum angeblich überschreiten. Wie geht man dann damit um?
Nein, das darf sie einfach nicht überschreiten. Also das, wir haben ja jetzt auch ein Budget, nicht nur für die Planung, sondern schon für die ersten Adaptierungen zur Verfügung und da geht es darum Akustik, da geht es um die Lüftung, da geht es um die Heizung, das heißt, wir werden einmal die grundlegenden Sachen uns anschauen, damit eben ein Event mit 800, 900 und 1000 Leute dort möglich ist und das bedeutet natürlich auch, dass
das eingehalten
wird. Natürlich eingehalten wird, ja. Also ich bin auch die oberste Behörde, muss natürlich schauen, dass das auch eingehalten wird. Aber ich will eben auch daran erinnern, die Römerhalle ist mitten in Mautern, das Kloster Unz ist mitten in Krems, der Brauhof war auch mitten in Krems,
ja,
und so weiter.
Noch nicht diejenige, die jetzt sagt, wenn es einmal ein bisschen laut ist im Zentrum, ist störend.
Da geht es gar nicht um ein bisschen laut, sondern einfach die Sachen müssen und werden auch eingehalten werden und wir legen natürlich auch Wert drauf. Ja.
Na, rein persönlich denke ich mir nur, es gibt ja jetzt schon so manche Veranstaltungen in der Dominikanerkirche, sei es Weintaufen oder auch den Adventmarkt. Und wenn ich persönlich dann dort war und mir die Reden angehört habe, also die Akustik ist schon noch was, an der man arbeiten müsste, jetzt für Theatervorstellungen oder Kabarett oder so.
Ja, irgendwie. Zwei Sachen sind ganz wichtig. Wir haben die Minoritenkirche ja auch. Und die hat schon akustisch Verbesserungen. Also die haben Vorhänge.
Ja, aber die ist wesentlich kleiner.
Ist wesentlich kleiner, aber die akustischen Verbesserungen haben wir uns in der Minoritenkirche einmal angeschaut, damit wir wissen, okay, was gibt es für Möglichkeiten auch für die Dominikanerkirche. Und das Zweite, mir wichtige, oder mein Lieblingsprojekt eigentlich, ist natürlich der Ausbau des Jazzkellers oder die Neumachung des Jazzkellers, weil die Diskothek für diese Bälle ist natürlich dann im Jazzkeller. Das heißt in Wahrheit, es gibt nur Tanzmusik oben, aber die Diskothek ist eigentlich dann angedacht, dass der Jazzkeller, wo man dann direkt hinkommt.
Über den Hof dann gleich direkt hin. So und der Jazzkeller ist ein Lieblingsprojekt von dir, weil du ja selbst dort aufgetreten bist in deiner Jugend. Womit wir jetzt in die Pause gehen und dein zweites Lieblingslied spielen. Und da hast du dir ausgesucht von The Killers, Mr. Brightside.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Weiter geht's mit dem Sommergespräch und meinem Gast im Studio, Bürgermeister Peter Mollner. Wir haben jetzt über deine Projekte gesprochen, die dir am Herzen liegen und die du weiter betreiben willst, auch in Zukunft, die du schon angegangen bist. Es gibt natürlich auch über die Begegnungszonen, haben wir vorher drüber gesprochen. Also es sind schon, man sieht es ja, wenn man durch die Stadt geht, einige Plätze werden umgestaltet. Südtiroler Platz ist jetzt gerade dran, der Dreifaltigkeitsplatz war hohe Markt. Was einem auffällt, wenn man mit offenen Ohren durch die Stadt geht, es herrscht vielseitige und vielfältige Kritik an den Begegnungszonen. Wie gehst du damit um? Kannst du sie teilweise verstehen? Lässt du die davon beeinflussen oder sagst du, na, das möchte ich durchsetzen?
Ich glaube, das liegt gar nicht an mir, sondern es gibt einfach genügend Beispiele in ganz Österreich und in ganz Europa, wo Hohenems zum Beispiel, und das ist mir auch total wichtig, das sind keine Ideen, die nur ich habe, sondern das ist zum Beispiel in der Zukunftskonferenz vor 2 Jahren, haben wir 2 Experten, zufälligerweise beide aus Vorarlberg, bei uns gehabt, die eben über Hohenems und so weiter erzählt haben, wie die ganze Stadt, die ausgestorben war, durch eine Begegnungszone belebt worden ist. Das heißt, in Wahrheit, es gibt extrem viele Beispiele und die Städte haben ja alle die gleichen Probleme, ja. Verkehr, zu wenig Platz für auch fürs Einkaufen, für Mütter mit Kinderwegen, für Radfahrer, für Fußgänger. Also das heißt, diese Probleme hat jede Stadt. Und ich glaube, dass Krems ein Riesenpotenzial hat. Krems war eine der ersten Städte von ganz Österreich, die eine Fußgängerzone gehabt haben. Und das war im Jahr 1970. Und in Amsterdam zum Beispiel haben sie 1972 erst begonnen, den Autoverkehr rauszudrängen und Rad zu fahren. Das heißt, wenn Krems 1970 weitergemacht hätte, dann wären wir jetzt schon vor Amsterdam. Das ist aber gar nicht das Ziel, sondern mir geht es darum, es geht auch wirklich nicht um Ideologien und so weiter, sondern Begegnungszonen bringen einfach in engen Städten, ja, die teilweise ausgestorbene Straßen haben, die Straßen, die seit 40 Jahren brach liegen, die Möglichkeit, diese Straßen wieder zu beleben. Und das ist die Chance, die eine Begegnungszone bietet.
Also
und das
auch,
ist
auch dagegen zu arbeiten, gegen das, was naja, nach wie vor der Fall ist, gegen die leerstehenden Geschäftsflächen, genau, in der Stadt mittlerweile, wo man schon, also wenn einem das Zentrum am Herzen liegt, die Altstadt, befürchten muss, dass es über kurz oder lang wirklich, so wie du sagst, eben ausstirbt.
Und da hat Krems aber noch unglaublich viel Potenzial. Einerseits, weil wir Tourismus haben, andererseits, weil wir Studenten haben. Wir haben 14.000 Studentinnen. Wir haben internationale Studentinnen. Das IMC zum Beispiel hat 3.500 Studentinnen aus 80 Ländern. Also die sind alle in Krems und leben in Krems und sind auch in Krems. Das heißt, dieses Potenzial, dass die Leute gehen, glaube ich, lieber in eine Altstadt, die funktioniert. Also der Old Town-Begriff, der ist in ganz Europa. Und ich habe auch heuer wieder zum ersten Mal gesehen, auch durch die Linienschifffahrt, dass viele Amerikaner wiederkommen, also viele englischsprechende Touristen, dass auch wieder aus dem asiatischen Raum die Touristen kommen. Und da haben wir mehr Potenzial als andere. Also ich nenne jetzt zum Beispiel Tulln, die seit 15 Jahren eigentlich auf diesem Weg schon sind, die ein großes Vorbild sind, weil die wirklich geschafft haben, Tulln an die Donau zu bringen. Die haben geschafft, Begrünungen. Die haben geschafft, dass das Gesamtbild von Tulln einfach sich extrem verbessert hat. Aber wie der Herr Bürgermeister begonnen hat vor 15 Jahren und gesagt hat, er macht eine riesige Parkgarage unterhalb vom Hauptplatz, hat er Kritik bis Morddrohungen bekommen.
Genau, da sind wir jetzt wieder bei der Frage, die ich eigentlich beantwortet haben wollte. Ja. Und zwar, wie gehst du um damit? Also du wirst ja die Kritik ja auch hören.
Ja, aber also wie gesagt, ich lehne mich da nicht hinaus, indem ich einfach sage, dass in der Zukunftskonferenz haben wir darüber gesprochen. Ich bin wirklich einer, der sich genau überlegt, was wann getan werden kann, um die Situation zu verbessern. Ich erinnere auch an die Parkgebühren in Stein. Sie sind eingeführt worden, alle haben gesagt, Wahnsinn, der Stadtrat, das Erste, was er macht, er tut Parkgebühren in Stein einführen. Da habe ich einfach die Analyse von Experten und Expertinnen gehabt, die gesagt haben, da gibt es ein Problem mit öffentlichen Stellplätzen und dieses Problem kann behoben werden, wenn man das professionell betreibt. Und genauso ist mit Begegnungszonen, genauso ist mit Begrünung der Plätze. Das mache ich nicht aus Ideologien, sondern einfach, weil die Notwendigkeit besteht. Und das habe nicht nur ich erkannt oder ich bin nicht der Einzige auf der Welt, sondern eigentlich alle Städte gehen diesen Weg. Es gibt keine Stadt, die nicht diesen Weg geht.
Also es ist quasi auch dieses Zurück von, wo ich persönlich gesagt habe, das wird auf Dauer ein Fehler sein, diese Einkaufszentren an der Peripherie, wo man überall eigentlich sieht, dass es ein Fehler war, in jeder Stadt, auch in den großen Städten sieht man, das war ein Fehler, weil die Innenstädte darunter gelitten haben.
Ja, aber das ist auch der Onlinehandel zum Beispiel ist, glaube ich, viel ärger noch als die Einkaufszentren. Die Einkaufszentren, da sind Leute wenigstens unterwegs und auch da hat Krems eine Besonderheit. Ich sehe Krems eigentlich von Beginn an, also vom Förthof, die Mautner Donaubrücke, über Stein, über Krems bis zum Mariandl und zum Alex Einkaufszentrum. Also das ist Krems. Und das müssen wir auch bewirtschaften. Das heißt, wir müssen schauen, dass es Stellplätze gibt. Wir müssen schauen, dass es für Fußgänger und Radfahrerinnen genug Raum gibt, dass es Bäume gibt, dass es Grünräume gibt, dass es Bänke gibt. Das ist die Aufgabe einer Stadt, diese Sachen so zu verbinden, dass die Bürger und Bürgerinnen sich wohlfühlen. Und wer ins Einkaufszentrum fahren soll, soll bitte ins Einkaufszentrum fahren, am besten mit dem Rad oder mit dem Bus. Ja, wer in die Stadt fährt, soll in die Stadt fahren, auch wieder am besten zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus. Ja. Und wer aber in Stein, zum Beispiel Landesgalerie, die Kunstmeile besuchen will, genau das Gleiche. Aber wir müssen auch Möglichkeiten schaffen, dass viele Leute, und das ist ganz selbstverständlich, auch mit dem Auto kommen. Und ich bin überhaupt auch kein Autohasser. Ja. Im Gegenteil, ich liebe eigentlich Autofahren, aber ich fahre jetzt lieber eigentlich mit dem E-Auto als mit allen anderen Autos, weil ich sehe, das sind Lösungsmöglichkeiten für den Verkehr der Zukunft.
Ja, es ist ja auch wichtig, meiner Meinung nach, dass man, Krems hätte ja die ideale Größe dafür, dass man wirklich sehr viel mit dem Rad und zu Fuß machen kann. Im Gegenteil, man ist ja fast schneller, wenn man das wirklich einmal ausprobiert, merkt man es ja. Und da wäre halt wichtig, die Zwischenwege auch attraktiv zu gestalten, weil dann fällt es einem ja gar nicht mehr auf. Wenn ich zum Beispiel durch die Fußgängerzone gehe und dann schon bei der Wiener Brücke rauskomme, dann bin ich ja relativ weit gegangen, wenn ich das Ganze irgendwo gehen muss auf der Wiener Straße, wo es eher unattraktiv ist zum Gehen, dann kommt mir das viel länger vor.
Ja, genau so ist es und wir wollen auch die Wiener Straße sicher. Also das heißt, wir sehen wirklich von den Einkaufszentren bis zum Förthof, das ist der Bereich, wo wir Krems einfach weiterentwickeln wollen und auch weiterentwickeln werden. Wir haben derzeit einige Stückwerke, so wie wir es schon vorher gesagt haben, aber das wird alles zusammenwachsen und die Leute werden dann, glaube ich, auch erkennen, was eigentlich der große Sinn dahinter ist. Und der Sinn ist einfach, dass wir mehr Aufenthalts- und Lebensqualität haben. Wir haben ein unglaubliches Schmuckstück mit der Stadt Krems, mit Stein und wir brauchen das eigentlich nur mehr herausputzen. Und eines ist mir auch noch wichtig, ich bin ja mit einer Vorarlbergerin verheiratet. Ich habe das sehr wohl seit 20 Jahren oder 30 Jahren in Vorarlberg auch gesehen, dass die einfach mit öffentlichem Raum anders umgehen und zwar sehr viel kontrollierter oder wie soll man sagen, strukturierter. Ja.
Also mit mehr Planung.
Mit mehr Planung. Und das ist genau das, was mir in Krems da ein bisschen gefehlt hat. Und deswegen ist mir die Strategie wichtig, die Planung wichtig. Und dann, wenn dieses Gesamtkonzept da ist, dann wachsen die einzelnen Bereiche zusammen.
Also die Planung, die im ersten Moment für jeden Einzelnen nicht ersichtlich ist, weil, wie du richtig sagst, man hat so den Eindruck davon, dort eine Baustelle, da eine Baustelle, was soll das alles? Ja, da sind ein paar Rabatteln, wozu sind die gut? Ja, also das ist das, was halt die Menschen, wenn sie das Gesamtkonzept nicht vor Augen haben, was ja nicht jeder haben kann, logischerweise dann kritisieren.
Und in Dulen ist es ja auch nicht von einem Tag zum anderen entstanden, sondern das war ein Konzept und es hat sich dann weiterentwickelt. Teilweise kommen Sachen dazu, wo man überrascht ist, oh, das können wir auch noch machen. Und jetzt eine ganz liebe Geschichte, vielleicht noch gestern erst waren zwei oder drei Bürgerinnen eigentlich bei mir und die gebeten haben, dass eine Begegnungszone bekommen dort, wo sie wohnen und eine Wohnstraße und eine Fahrradstraße, also die selbst schon Renderings gemacht haben, wie sie sich das vorstellen könnten, dass ihre Straße, wo sie jetzt wohnen, dass die schöner wird und belebter wird. Also das heißt in Wahrheit, ich glaube und ich gehe mit Kritik auch genauso um, wie es du jetzt mich gefragt hast, ich nehme sie sehr ernst, also muss man auch ernst nehmen, aber für mich ist es wichtig, das als Korrektiv zu sehen. Also das heißt, okay, übertreiben wir da oder machen wir nicht übertreiben. Es ist natürlich schwer, wenn wir die untere Landstraße ein halbes Jahr sperren. Das sind Einbußen für die Geschäftstreibenden, die Mieten zahlen müssen, die ihre Leute zahlen müssen. Aber ich glaube immer, dass es das Wichtigste ist, wenn du solche Projekte angehst, dass du ein Ziel vor Augen hast und dieses Ziel auch den Leuten übermitteln kannst, dass es nachher besser ist, dass es nachher schöner ist und dass sie nachher auch wieder mehr Geld verdienen. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch in der unteren Landstraße erreichen. Und ein letzter Satz dazu. Ich komme gerade vom Horst Berger, Stadtmarketing-Geschäftsführer. Wir haben ein Konzept, wir wollen eine Ansiedlungsinitiative starten, ein Startup mit eigentümergeführten Geschäften. Das wird wunderbar und die Leute werden sich im Jänner und Februar wirklich meiner Ansicht nach sehr überrascht sein, was wir uns da ausgedacht haben für die untere Landstraße. Ein tolles Konzept und auch grafisch sehr gut umgesetzt. Ich glaube einfach, dass die Leute noch gar nicht wissen, wie weit das gehen kann, eine Begegnungszone. Ja? Das ist eine Belebung der Stadt. Das ist eine Belebung der Straße. Das ist eine. Wir wollen auch ein bisschen ein hippes Viertel schaffen, wo Studenten unterwegs sind, wo ein bisschen was los ist, wo ein bisschen Innovationgeist auch gespürt wird. Ich glaube, dass die Krems eine Ausstrahlung hat, auch über die Grenzen von Krems hinweg. Und früher sind die Leute aus St. Pölten nach Krems gekommen zum Ausgehen und so weiter. Und St. Pölten hat sich super entwickelt und ich bin auch im Austausch mit dem Bürgermeister von St. Pölten, Matthias Stadler. Aber mir ist es auch wichtig, dieser Austausch. Aber wollen tue ich natürlich, dass Krems ein Zentrum ist. Und ich glaube, wir sind ein Bildungs- und Kulturzentrum und das müssen wir mit unseren Projekten unterstützen, weil die Voraussetzungen sind super. Wir leben absolut, in einem absolut schönen Ort, wo die anderen Urlaub machen.
Naja, und vor allem, wie du sagst, mit den Studenten und mit den vielen jungen Leuten, auch die Schulstadt, nicht nur jetzt Studenten, die von auswärts kommen, sondern auch die hier sind, bietet sich das ja an, ein Zentrum zu schaffen, das auch einmal hip wird und innovativ wird. Klingt ganz gut, dass die Innenstadt und die Altstadt nicht ausstirbt. Deinen dritten Lieblingssong wolltest du selber ansagen.
Ja, ich spiele ein bisschen Klavier und so weiter und gerade in der Weihnachtszeit, wo Besinnlichkeit gefragt ist, ist einer meiner wirklich absoluten Favorites Imagine von John Lennon. Es wäre wunderschön, wenn ein paar Sachen von seinen Zeilen auch Wirklichkeit wären.
Sommergespräche. Politik, Musik und Geschichten, die bewegen. Mit Michaela Sommer im Stadtradio Krems.
Wir sind wieder zurück beim Sommergespräch mit Bürgermeister Peter Mollner und leider Gottes mit unserer Zeit aber auch am Ende. Deswegen möchte ich mich, lieber Peter, bedanken für deine Zeit und für die vielen Informationen. Und ich hoffe, es wird einiges davon umgesetzt.
Ja, vielen Dank, Michi auch. Ich schätze es sehr, dass ich da die Möglichkeit bekomme, auch ein bisschen neben den Projekten, die wir machen, ein bisschen Persönliches auszuplaudern und du machst es sehr gut. Vielen Dank für deine netten Fragen.
Dankeschön. Damit verabschiede ich mich auch für heute von allen Hörern. Bis zum nächsten Sommergespräch. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie dran.
Sommergespräche mit Michaela Sommer. Kommenden Sonntag wieder von 12 bis 13 Uhr in Ihrem Stadtradio.